1 zu 1 der Talk. Ein Podcast von Bayern 2.
Herzlich willkommen aus dem Studio Franken in Nürnberg. Ich habe bis vor ein paar Tagen noch gar nicht gewusst, dass es einen Raubwürger gibt und die gestreifte Quelljungfer. Wer liegt Ihnen denn noch am Herzen?
Das Braunkehlchen, der Moorfrosch oder die Knoblauchkröte. Also das sind letztendlich ein paar hundert Arten, die mir irgendwo am Herzen liegen.
Zu Gast bei Anja Scheifinger.
Kai Frobel erfand das grüne Band.
Und die Sie alle aufgezählt haben, die wohnen da in diesem grünen Band, oder?
Die kommen tatsächlich in dem grünen Band vor. Sie haben allerdings den Raubwürger genannt. Das ist so eine gut amselgroße, allerdings räuberisch von Insekten oder kleinen Mäusen sogar lebende Vogelart. Die ist leider Gottes mittlerweile auch aus dem grünen Band verschwunden. Die ist aus ganz Bayern verschwunden. Es gibt nur noch eine kleine Handvoll allerletzte Brutpaare in der Hohen Rhön. Also so ein Beispiel für eine der Arten, die leider aus unserer Landschaft zunehmend verschwinden.
Also die auch nicht das grüne Band hat halten können. Das ist das größte Biotop, das wir in Deutschland haben. Woran krankt es dann, wenn die auch da nicht mehr leben kann?
Nun, Raubwürger ist eine Art, die sehr große Reviere braucht. Und da reicht auch die, sagen wir mal, durchschnittliche Breite vom grünen Band mit ungefähr 120 Metern irgendwann nicht mehr aus. Und wenn im gesamten restlichen Land der Bestand zusammencrasht regelrecht, dann kann leider auch das grüne Band es nicht mehr auffangen. Bei vielen anderen Arten, auch anderen Vogelarten, klappt es allerdings bis heute sehr gut.
Denn Sie haben aus diesen 1400 Kilometern, die das grüne Band lang ist, der ehemalige Todesstreifen an der Grenze, und Sie haben eine Lebenslinie draus gemacht, weshalb da so viele Arten überleben können. Jetzt mal umgekehrt gefragt, weshalb können die da überleben, wenn es eben nicht der Raubwürger ist?
Das grüne Band ist letztendlich, Sie können sich so vorstellen, wie wenn Sie in Ihrem Garten 40 Jahre lang nichts tun würden. Also ein verwilderter Bereich, der über Jahrzehnte eben nicht genutzt war. Also nicht landwirtschaftlich, nicht forstwirtschaftlich genutzt war. Und das ist in unserem Land, wo normalerweise jeder Quadratmeter von irgendjemandem genutzt oder bebaut wird, eine absolute Seltenheit. Und letztendlich, ausgerechnet in dieser menschenverachtenden Grenze, hat die Natur eine 40-jährige Artenpause gehabt und hat die Chance letztendlich ergriffen. Und eine Fülle von seltenen Tier- und Pflanzenarten haben da einen letzten Rückzugsraum gefunden und deswegen auch unsere Begrifflichkeit vom Todesstreifen zur Lebenslinie.
Es gehören viele Menschen dazu, die versucht haben, diese Grenze zu schützen, damit sie so ein Naturbiotop bleiben kann. Sie sind der Erfinder sozusagen, Sie haben ja auch den Namen erfunden und sind auch der Initiator und haben vorgestern das Bundesverdienstkreuz dafür bekommen. Herzlichen Glückwunsch.
Danke Ihnen.
Wie war das Gefühl zu erfahren, Sie bekommen es?
Also eine große persönliche Ehre mit einem kleinen Schuss Bedauern, weil 1400 Kilometer Natur quer durch die dicht besiedelte Bundesrepublik Deutschland zu erhalten, was ja Jahrzehnte an Arbeit gedauert hat, das schafft ein Einzelner nicht. Das schafft auch nicht der Bund Naturschutz als der Verband, der dahinter steht. Also eigentlich wäre ein Preis schön, der mal so eine ganze Gruppe von Menschen, die sich da engagieren, so eine Art grüne Bande, die seit Jahrzehnten dafür wirkt, wenn die auch mal in den Genuss kommen könnten. Aber diese Ehrungen sind halt dann doch personenbezogen.
Sie können es Ihnen ja zumindest zeigen und vielleicht ein Champagner ausgeben oder so, oder?
Allerdings, ja.
Machen wir doch mal einen Streifzug entlang des grünen Bandes. Es beginnt an der Ostsee im Norden und schlängelt sich dann so Richtung Süden und endet dann an der tschechischen Grenze südlich des Frankenwalds. Was ist denn da dazwischen?
Dazwischen ist eine unglaubliche bunte Vielfalt an verschiedenen Lebensräumen, Biotopen. Das fängt im Norden zum Beispiel schon an. Direkt an der Ostsee kommt dann der sogenannte Dassower See, ist heute ein großes Naturschutzgebiet, wo viele Schwimmvögel überwintern zum Beispiel, wo auch der Seeadler vorkommt. Dann kommt südlich von Lübeck die Wakenitz-Niederung. Das ist ein naturnaher Fluss, manche sagen so der Amazonas des Nordens. Und dann bewegt man sich Richtung Elbe, wo ja die Elbe über viele Kilometer die Grenze selbst war und heute ein Biosphärenreservat. Oder der Bereich Trömmling zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen, ein riesiges, auch heute noch durchaus Sumpf- und Moorgebiet mit Kranichen und Fischottern und Bibern. Oder dann der Harz, ist ja gemeinsamer Nationalpark und dann schlängelt sich's runter, hessisch-thüringische Mittelgebirgslandschaft und irgendwann landet man dann in unserem schönen Frankenland.
Es klingt so ein bisschen, als würden Sie jeden Kilometer selber kennen.
Noch nicht. Also ich kenne, denke ich, sehr, sehr viele Ecken und Teile. Was mir allerdings bislang noch nicht vergönnt war, die Zeit hatte ich einfach nicht, dass ich da mal wirklich die 1400 Kilometer am Stück wandere, ablaufe. Das habe ich mir allerdings noch für die nächsten Jahre vorgenommen.
Gibt es denn einen Flecken, wo Sie sagen, der fasziniert Sie besonders?
Die Lieblingsstelle ist eigentlich immer noch das Förritztal zwischen den Landkreisen Coburg und Kronach, also hier im fränkischen Raum, schlicht und einfach, weil ich dort aufgewachsen bin und weil mir da einige Ecken seit den 70er Jahren halt sehr vertraut sind.
Jetzt ist ja heute der Tag der Deutschen Einheit und das grüne Band ist ja auch ein Symbol dafür. Was bedeutet Ihnen denn der Tag persönlich?
Also ich bin ja direkt an dieser schrecklichen innerdeutschen Grenze aufgewachsen, an dieser Nahtstelle Warschauer Pakt und NATO. Eine hochgesicherte Grenze mit all den auch Schicksalen, die damit verbunden waren, von getöteten Flüchtlingen über die verwandtschaftlichen Beziehungen, die getrennt waren. Und ich bin heilfroh, dass das der Vergangenheit angehört. Und ich denke, viele, die jetzt gerade im Grenzbereich zum Beispiel Franken, Südthüringen oder dann Richtung Sachsen aufgewachsen sind, die kennen das auch noch, gerade wenn man in den 70er Jahren groß geworden ist, dann war eigentlich, denke ich, bei allen und auch bei mir persönlich das Gefühl, da gibt es keine Wiedervereinigung. Also diese Grenze, dieses Monstrum, dieses menschenverachtende Monstrum, das schien für uns wirklich für die Ewigkeit gebaut. Wir haben nie damit gerechnet, dass sich das mal ändern könnte. Und ich kriege heute ab und zu noch ein bisschen so Schauer am Rücken, so ungefähr, wenn ich in Nürnberg am Hauptbahnhof stehe und sehe die Anzeige Nürnberg-Erfurt oder Nürnberg-Leipzig und Dresden und man erinnert sich zurück, dass es Zeiten gab, wo sowas schier absolut unvorstellbar war.
1:1 der Talk und ein Grenzgänger im wahrsten Sinne sitzt mir gegenüber. Kai Frobel, 1959 geboren, aufgewachsen in Hassenberg bei Coburg, mit Blick auf Mauer und Stacheldraht von seinem Kinderzimmer aus. Haben Sie sich da manchmal gefragt, was ist eigentlich dahinter?
Ständig eigentlich. Also wenn man mit dieser Grenze aufwächst, zum Beispiel ins Gymnasium, die Busfahrt 12 Kilometer nach Norden, Neustadt bei Coburg, da fuhr der Bus immer der Grenze lang. Ne? Und sie war einfach da. Und von daher, wenn man dort aufwächst, Mensch gewöhnt sich an vieles, ne? Dann eben auch an diese schlimme Grenze. Aber ich habe es sehr intensiv dort beobachtet an der Grenze, also ganz vorne, da direkt letztendlich vor den Zaunanlagen. Es gab viele Situationen, wo man tatsächlich dann Anführungszeichen rübergeschaut hat, wie es damals immer hieß.
Was haben Sie da gesehen?
Und an eine Szene kann ich mich ziemlich gut erinnern. Das war im Winter und gegenüber eine kleine thüringische Ortschaft Mokka. Und da gab es einen kleinen Hang und Kinder und Jugendliche sind da mit einem Schlitten oder so mit kleinen Skiern runtergerutscht. Da waren einige auch in meinem Alter damals. Und man hat da rübergeschaut, auch mit dem Fernglas und hat gewusst, du wirst die nie treffen. Du wirst denen nie die Hand schütteln, du wirst die nie kennenlernen. Bloß wie der Zufall es wollte, ich habe dann zwischen 96 und 2001 exakt in dieser kleinen Ortschaft einen Zweitwohnsitz gehabt, in einem schönen alten Bauernhof und habe tatsächlich dann auch die Menschen, die dort dann auch größer und älter geworden sind, wieder getroffen. Also diese Situation gab es aber öfters, dieses, ja, so eine hoffnungslose Sehnsucht, wenn man dorthin geschaut hat.
Ja, interessant ist ja, dass Sie die Sehnsucht damit ins Spiel bringen, weil es scheint Sie ja auch was angezogen zu haben an dieser Grenze. Sie sagen gerade, ich bin dahin, um zu beobachten und Sie meinten damit Vögel beobachten, oder?
Ja, genau. Also ich habe so mit 13, 14 begonnen, mich einfach intensiver ins Vogelbeobachten einzuarbeiten, so als Autodidakt, hatte aber eine gute Vorprägung und Hilfestellung durch meinen Vater, der naturkundlich sehr interessiert ist und da Landarzt in dieser kleinen Gemeinde war. Und es gibt so die drei wichtigsten Dinge, die man zum Vogelbeobachten als Jugendlicher braucht. Das ist schlicht und einfach ein gutes Fernglas, ein Vogelbestimmungsbuch und ein Fotoapparat zum Dokumentieren. Und das war alles da.
Da frage ich mich, wenn die Grenzpolizisten Sie da gesehen haben mit Fernglas und mit was Sie notiert haben, sind die da nicht alarmiert gewesen?
Ja, es war schon sehr auffällig. Zum einen bin ich oft früh morgens oder abends raus, weil da die Vögel besser singen und zu erkennen sind. Und zum anderen hatte ich einen, in den 70er Jahren war das sehr verbreitet, so einen grünen Parker. Auch bei Jugendlichen war der verbreitet.
Gut getarnt.
Und gut getarnt und vielleicht noch Gummistiefel oder Wanderstiefel plus großes Fernglas plus Notizbuch und dann immer an der quasi Westgrenze gestanden und dauernd nach Osten geschaut. Und das war natürlich auch für die Bundesgrenze oder die Grenzpolizei am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig, aber nach kurzer Zeit kannten die mich alle und war da bei denen durchaus bekannt wie ein bunter Hund.
Also die wollten dann schon wissen, Moment, was machen Sie da, oder?
Ja, am Anfang gab es schon Kontrollen, ne? Und wer sind Sie und was machen Sie da und so weiter. Aber nach einiger Zeit hat sich das dann eingependelt, die kannten mich dann und ich weiß, dass es bei denen hieß, das ist der Sohn vom Doktor, der guckt dann nach irgendwelchen seltenen Vogelarten. Also da hatte ich dann später nie mehr Probleme.
Apropos der Sohn vom Doktor, Sie haben es erwähnt, der Vater hatte eine Landarztpraxis oben im Haus. War das sowas wie das zweite Kinderzimmer neben der Grenze, wo Sie beobachtet haben?
Die Praxis war tatsächlich bei uns im Wohnhaus, also nicht irgendwie groß abgetrennt, wie das vielleicht heute der Fall ist. Also typischer Landarzt, wo auch es eigentlich gar keine Sprechzeiten gab, weil alle aus dem Ort oder umliegenden Orten angerufen haben, wann es ihnen gepasst hat. Und auch nicht wie heute, dass da hier großer Empfangsbereich mit Theke, das war meine Mutter, die Organisation der Praxis gemacht hat. Und von daher, wenn wir immer was wollten, auch zwischendurch am Tag sind wir natürlich möglichst ohne zu stören, dann in die Praxisräume gegangen.
Und mitgeholfen auch als Kind oder
nein,
war das nicht so gern gesehen?
Nein, definitiv nicht. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, verletzte Menschen zu sehen, weil ich dann einfach, wenn da Blut überströmt irgendwas ist und so, da bin ich zu stark angefasst. Das ist vielleicht auch einer der Gründe, warum ich dann nicht Medizin studiert habe.
Mhm. Weil das war ja auch der große Wunsch des Vaters, Sie würden die Praxis übernehmen.
Ich denke, wie bei vielen Praxen im ländlichen Raum war sicher definitiv der Wunsch. Und ich hatte ausgerechnet noch die entsprechenden Abiturnoten dazu, weil da ja auch damals schon ein harter Numerus Clausus war. Die Noten waren da, die Praxis war da. Also schien der Lebensweg eigentlich ein Stück weit vorgezeichnet.
Ja, wenn man Blut sehen könnte.
So ist es.
Apropos auch Blut. Ihr Vater hat ja tatsächlich auch Minenopfer in der Praxis gehabt und musste die behandeln, oder?
Es gab Gott sei Dank nur einen Fall, der war aber schon sehr heftig, wo ein bayerischer Landwirt kurz hinter der Grenze auf der Wiese einfach Treibgut, das da vom Fluss rangespült wurde und der Fluss kam aus der DDR, zusammengerecht hat. Und da war eben eine Mine dabei und die ist dann explodiert und wurde schwer verletzt. Hat auch ein Auge verloren und mein Vater war der erstbehandelnde Arzt, der ihn damals versorgt hat, bevor er schwer verletzt dann hier, ich glaube, in die Uniklinik nach Erlangen mit einem Hubschrauber transportiert wurde. Und sowas durchaus hautnah mitzubekommen, da muss man mir nicht viel erzählen, wie grausam diese innerdeutsche Grenze war.
Sie haben es ein wenig schon angedeutet, dass Naturschutz durchaus in der Familie schon eine Rolle gespielt hat. Also es kam bei Ihnen jetzt nicht von ungefähr. Wie hat sich das denn geäußert?
Also unser Vater hat damals die Angewohnheit gehabt, wenn er zu Patienten gefahren ist, ländlicher Raum, da muss man in viele Ortschaften durchaus über Land fahren. Dann hat er meine beiden Schwestern oder mich sehr gerne mitgenommen und unterwegs hat er dann erklärt und gezeigt, dass hier die Rebhühner sind oder da stehen gerade die Rehe auf dem Feld und da erinnere ich mich sehr gut zurück.
Sie haben vorhin erzählt, wie Sie rübergeguckt haben und Sie haben tatsächlich im Laufe der Zeit dann einen Briefwechsel mit einem Thüringer begonnen.
Der auch bis heute sehr gute Freund hat damals in Sonneberg, also schon in der DDR, Saatkrähen beobachtet. Das sind die, die zum Beispiel im Winter, wenn man so große Krähenschwärme über der Stadt sieht, Nürnberg oder Berlin, das sind Saatkrähen. Und die haben damals bei ihm in Sonneberg übernachtet, hatten einen Schlafplatz und tagsüber sind sie immer in den Westen geflogen. Mein Freund hat dazu immer gesagt, die wussten, wo es bessere Futter gab. Und er wollte unbedingt wissen, was machen die im Westen, wo halten die sich auf, bevor sie abends dann wieder zu ihm zurückkommen. Und hat dann im Verwandtenkreis eine Tante gefragt, die aus dem Westen kam, die damals als Rentnerin schon regelmäßig in die DDR fahren konnte. Und die sagte ihm dann, ja, da gibt's gleich bei uns um die Ecke, der Sohn vom Doktor ist auch so ein Vogelbeobachter, ich spreche den mal an. Und wir haben uns dann ausgetauscht, allerdings vorsichtig ausgetauscht, weil wir schon ahnten, dass die Stasi mitliest.
Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Anja Scheifinger trifft
Kai Frobel, Geoökologe und Naturschützer.
Geoökologe, damit waren Sie einer der ersten in Deutschland. 1978 gab es diesen Studiengang ganz frisch und Sie sind gegangen, um sich anzumelden und dann?
Dann stand ich bei der Studienberatung und die haben dann einen Blick auf meine Abi-Note geworfen und haben mich dann gefragt, ob ich mit dieser Abiturnote wirklich ausgerechnet Geoökologie studieren will. Gab es keinen Numerus Clausus, keine Beschränkung. Aber ich habe es dann trotzdem sehr gerne gemacht.
Helfen Sie mir ganz kurz. Geoökologie, was kann ich mir darunter vorstellen?
Im Prinzip ist es eine ökologische, eine naturwissenschaftliche Ausbildung und in dieser Form damals erstmals angeboten in Bayreuth. Also ein ökologischer Studiengang mit einem starken Schwergewicht auf die Geografie, also auf Boden, Wasser, Luft und eben auch Tiere und Pflanzen. Mhm. Mit diesen Schwerpunkt Ökologie und wie verändert der Mensch seine Umwelt. Das war tatsächlich damals ein sehr neuer und bis heute auch sehr spannender Studiengang.
Apropos, wie verändert der Mensch seine Umwelt? Jetzt muss ich doch kurz dazwischen noch fragen, erinnern Sie sich noch an Ihre erste Demo?
Das waren Waldsterbensdemos in den 80er Jahren. Und in den 80er Jahren habe ich aber auch selbst viele Busfahrten geleitet in die damaligen schlimmsten Waldsterbensgebiete, die es europaweit gab, nämlich in Tschechien, im Egertal und dann auf den angrenzenden Höhen und bewaldeten Höhen, wo also damals schon wirklich in unglaublichem Ausmaß der Wald gestorben war.
Ich finde ja, viele Demonstrationen waren damals ja auch gegen Atomkraft. Das scheint es sich ja letzten Endes ausgezahlt zu haben, weil es dann einen richtigen Effekt gab. Wo würden Sie denn sagen, hat es sich noch gelohnt zu demonstrieren?
Also mit Sicherheit im Bereich Luftverschmutzung, Waldsterben und dass wir die Hochflächen Fichtelgebirge, Frankenwald oder auch Erzgebirge dann doch noch Wald hatten oder haben. Das hat sehr viel mit diesen Demonstrationen zu tun, weil dann Entschwefelungsanlagen gebaut worden sind und ähnliches.
1985, kommen wir wieder zurück zu Ihrem Leben. Waren Sie fertig mit dem Studium, sind dann direkt zum Bund Naturschutz, wo Sie als Zivildienstleistender ja auch schon waren. Und 4 Jahre später kam dann der Mauerfall. Sie haben vorhin schon erwähnt, Sie hätten es sich überhaupt nicht vorstellen können. Wie erzählen Sie denn heute Ihrer 18-jährigen Tochter davon, die die Grenze ja noch nicht mal kennt?
Das ist, glaube ich, auch für die heutige jüngere Generation unheimlich schwer nachzuvollziehen, weil diese DDR schien doch recht festgefügt und verankert. Es war eben nicht vorstellbar, dass das mal aufbricht. Und das war ja wirklich überraschend, dass es dann eine friedliche Revolution der Bürgerinnen und Bürger in der DDR gab, dass die Gott sei Dank gewaltfrei ausgegangen ist. Und das damalige Gefühl, ich glaube, das ging jedem damals so letztendlich fassungslos um mit Tränen vorm Fernseher, das nachzuverfolgen, was da gerade in Berlin abläuft. Dieses Gefühl, das ist kaum reproduzierbar, ist auch schwer beschreibbar.
Und nachdem diese Emotionen ein bisschen abgeklungen waren, war Ihr erster Gedanke?
Es war nicht nur mein erster Gedanke, sondern vor allen Dingen von Hubert Weiger, dem heutigen Ehrenvorsitzenden des Bundesnaturschutzes. Die Grenze in Berlin hat ja am Wochenende, 9.11., ging die ja endlich auf. Und er hat mich dann am Montag zu sich ins Büro geholt und hat gesagt, Kai, wir laden jetzt DDR-Naturschützer ein zu einem ersten gesamtdeutschen Treffen.
Das dann in Hof stattgefunden hat.
Das hat dann in Hof stattgefunden. Wir haben gedacht, okay, 30, 40 Leute werden es vielleicht werden und kommen dann in Hof am Stadtrand an, verschneiter Dezembermorgen und stehen vor Hunderten von Trabis. Und das waren alles unsere Gäste. Es waren 400 Teilnehmer aus Berlin, aus Brandenburg, aus Thüringen, aus Sachsen. War eine sehr bewegende Atmosphäre.
Und hat das dann letzten Endes auch dazu beigetragen, dass diese Initiative Grünes Band überhaupt starten konnte?
Das war schlicht die Geburtsstunde. Es war ja so, dass wir im Bund Naturschutz auch durch diese eigenen sehr frühen Kartierungen von mir selbst und von einer größeren Gruppe von Jugendlichen dann in den 80er Jahren im Coburger Raum ganz genau Bescheid wussten, welche unglaubliche Wertigkeit und Bedeutung ausgerechnet diese innerdeutsche Grenze für den Naturschutz hatte. Und es war uns auch klar, dass dieser zwar lange, aber vergleichsweise schmale Streifen ab jetzt hochgefährdet ist. Und das hat sich dann leider auch bewahrheitet in den ersten Jahren. Und Hof wurde eine Resolution gefasst, eine Seite, wo die Vision geäußert wurde, doch diese 1400 Kilometer zusammenhängend zu erhalten. Und ich habe damals den Begriff grünes Band dafür gewählt.
Bis auf 300 Kilometern haben Sie das ja auch schon geschafft. Also ein paar Lücken gibt es noch, wo Sie noch dran sind, die so zu schützen, dass es ein zusammenhängendes Band gibt. Ich höre da sehr viel Optimismus raus aus dieser ersten Stunde, aus dieser Geburtsstunde des Grünen Bandes. Wenn Sie das heute betrachten, gerade weil ja viel von Artensterben jetzt auch in den letzten Wochen wieder die Rede war, sehen Sie dann das Glas eher halb leer oder eher halb voll?
Also was die Entwicklung der Arten in der freien Landschaft betrifft, also in der Agrarlandschaft vor allen Dingen, da haben wir die größten Verluste. Wenn ich da an Goldammer oder Rebhund denke, da kann es einem Spatz vor Augen werden oder auch Kiebitz derzeit. Auf der anderen Seite die generelle Bereitschaft in der Bevölkerung, dass mehr für den Naturschutz getan werden sollte. Das haben wir beim Volksbegehren Artenvielfalt in Bayern vor kurzem erlebt, die ist dramatisch angewachsen. Also die ist da. Und was noch fehlt, ist wirklich dann auch das Umsteuern schlicht und einfach für Natur oder naturfreundliche Bewirtschaftung von Feuchtwiesen zum Beispiel, einfach Platz und Fläche zu geben. Natur braucht schlicht und einfach Fläche, naturnahe Flächen, wo Natur auch Natur sein kann. Und da ist das grüne Band ein Beispiel dafür, wie es aussehen könnte. Und wir bräuchten halt viele mehr große und kleine grüne Bänder, die in der Landschaft verlaufen und die so ein Netz des Lebens bilden. Und das bräuchte man in jeder Gemeinde.
30 Jahre Deutsche Einheit auf Bayern 2.
Und jemand, der diesen Tag auf ganz besondere Weise repräsentiert, ist Kai Frobel in 1:1 der Talk heute aus dem Studio Franken. Er ist der Vater des grünen Bands, 1400 Kilometer Natur an der ehemaligen deutsch-deutschen Grenze. Sie haben die Natur dort immer wieder kartografiert und sind auch den Grenzsoldaten dabei aufgefallen. Das haben Sie uns bereits erzählt und haben für einen Wessi eine ziemlich dicke Stasi-Akte. Haben Sie die denn gelesen?
Ja, doch, von Anfang bis Ende natürlich.
Wie viele Seiten waren es denn?
Das sind so ungefähr 120 Seiten, was für einen Westbürger vergleichsweise viel vielleicht schon ist. Und ja, sicher auch mit Besorgnis gelesen, weil nicht ganz klar war, ob in meinem persönlichen Umfeld im Westen vielleicht jemand auch der Stasi-Informationen gegeben hatte. Gott sei Dank nicht. Und die Stasi hat diese Brieffreundschaft lückenlos überwacht. Das heißt, ich habe in den Unterlagen die Kopien meiner handschriftlichen Briefe an meinen Freund in Sonneberg alle wiedergefunden, ist also bestens dokumentiert.
Das war dieser Thüringer Vogelbeobachter, ne, mit dem Sie Briefwechsel hatten.
Der selbst von der Stasi noch wesentlich intensiver überwacht war, der deswegen auch seinen Berufswunsch Förster nicht ergreifen konnte. Also der hat wesentlich mehr unter den Pressalien gelitten. Und der letzte Eintrag in der Akte ist, dass wenn ich das nächste Mal im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs, war das für mich möglich, nach Sonneberg fahre, dass ich dann lückenlos mit Pkw von der Stasi überwacht werden soll, um festzustellen, wen ich da genau treffe. Und diese Eintragung war vom Mai 1989 und ich war dann zwar wieder in der DDR im November, als dann die Grenze bei Sonneberg auch aufgemacht hat. Und da hat mich definitiv kein Stasi-Mitarbeiter mehr verfolgt, weil Gott sei Dank diese Institution damals schon abgebaut wurde.
Haben Sie es geahnt, dass Sie beobachtet werden?
Ja, ich hatte ja dann auch persönliche Kontakte, konnte im Rahmen des kleinen Grenzverkehrs dann fahren, auch meinen Freund treffen. Und da hat er mich nochmal darauf hingewiesen, dass er davon ausgeht, dass er überwacht wird.
Hat aber an Ihrem Verhalten nichts geändert?
Nein, also ich wurde halt sehr stark gefilzt. Also das heißt wirklich so am Grenzübergang Eisfeld in so eine Garage reinfahren und dann wurde das Auto quasi ein Stück weit auseinandergelegt. Und in den Stasi-Akten steht dann genau drin, nicht nur wann ich darüber gefahren bin, sondern dass das Auto, der Kofferraum ein bisschen verdreckt war und dass da dreckige Gummistiefel drin waren und Ferngläser, aber auch Dias. Das war alles lückenlos dokumentiert.
Sie haben als Jugendlicher einen Wettbewerb gewonnen, der hieß Jugend entdeckt Natur. Was haben Sie denn da entdeckt?
Ich habe damals im Bereich meiner Heimatgemeinde das Steinachtal bei Mittwitz kartiert. Da gab es eine Reihe naturnaher Fischteiche und Feuchtgebiete, habe die Vogelwelt dort erfasst, zusammengestellt und dann auch, wo kommen besonders viele seltene Arten vor. Und das war ja direkt an der Grenze und habe darin auch beschrieben, dass eben diese innerdeutsche Grenze so letztendlich auch eine Schatzkammer des Artenreichtums ist. Und diese Arbeit, so 26 Schreibmaschinenseiten, habe ich dann eingeschickt. Und diese Arbeit wurde dann eben prämiert als erster Preis in diesem Jugendwettbewerb.
Ja, das war ein toller erster Preis, nämlich nach Kanada zu fahren.
2 Wochen British Columbia, Vancouver und Nationalparke in Rocky Mountains mit fantastischen, tollen Erlebnissen. So das erste Mal einen Elch gesehen und auf fantastischen, schönen, ganz glasklaren Seen Kanu gefahren und solche Dinge. Das war schon was Besonderes und vor allen Dingen 1977 war ein Auslandsflug nach Kanada eben nicht diese Selbstverständlichkeit, die es in den letzten Jahrzehnten im Flugverkehr geworden ist.
Sie denken das grüne Band auch größer mittlerweile. Sie möchten die Idee in die Welt hineintragen. Zum Beispiel ein grünes Band entlang am Eisernen Vorhang, vom Eismeer bis zum Schwarzen Meer. Gibt es das schon zum Teil oder ist es noch komplett in den Anfängen?
Die Vision ist tatsächlich grünes Band Europa. Über 12.500 Kilometer, das ist schon mal noch eine ganz andere Nummer als in Deutschland allein. und 24 Staaten und Nationen sind beteiligt. Also das wäre oder ist das größte Naturschutzprojekt der Welt.
Also im Rahmen des Grünen Bandes, klar, gibt es natürlich einen großen Teil schon. Aber wo außerhalb gibt es den schon?
Ganz real bestehen zum Beispiel schon 42 grenzüberschreitende Nationalparks. Bayerischer Wald Schumava ist so ein Beispiel oder Neusiedler See, Österreich-Ungarn. Und entlang der Linie 3200 bestehende Schutzgebiete. Also das sind riesige naturnahe Flächen in Finnland, Russland, also Finnland, Karelien zum Beispiel, Moorgebiete, Schutzgebiete, Nationalparke, die sind so groß wie ein typischer bayerischer Landkreis. Also das geht da in ganz andere Größenordnungen auch rein.
Und ganz andere Größenordnungen sind ja auch weitere Reisen, die Sie gemacht haben, natürlich vor Corona, Indien, Japan, Australien, immer mit dieser Mission.
Nun, diese Grundidee, dass man für Tiere und Pflanzen Wanderkorridore braucht, also ungenutzte, vor allen Dingen bandartige Strukturen, das ist eigentlich weltweit eine Aufgabe. Und das Grüne Band ist halt mittlerweile so das internationale Leuchtturmprojekt des Naturschutzes weltweit. Und da gibt es also eine hohe Nachfrage, wie kam dies und welche Erfahrungen haben wir da gemacht, eben weil das Grüne Band auch eine Blaupause ist für viele andere grüne Bänder in Deutschland oder auch weltweit.
Ein Land, das Ihnen da besonders am Herzen liegt, ist Korea. Sie sind schon 6-mal dort gewesen.
Ja, allmählich könnte man überlegen, ob man eine kleine Außenstelle in Seoul aufmachen. War auch im November, Dezember letzten Jahres zu einer 2,5-wöchigen Vortragsreise, Gespräche mit Politikern, Bürgermeistern, mit Ministerien unterwegs. Der Hintergrund dort ist, es gibt ja eine Grenze zwischen Nord- und Südkorea. Die ist zwar nur 250 Kilometer lang, also viel kürzer als in Deutschland, die ehemalige Grenze, aber dafür 4 Kilometer tief, also ein unglaublich großer, tief gestaffelter Raum mit einer hochbewachten Grenze, noch militärischer ausgeprägt als damals die deutsch-deutsche Grenze, vor allen Dingen, weil die Südkoreaner auch eigene Befestigungen haben. Bei uns waren ja die Befestigungen, die Zäune nur auf der Ostseite und in Korea sind sie auf beiden Seiten und zwar wirklich in einem Ausmaß, das man sich hier kaum vorstellen kann. Und dort gibt es eben auch den Wunsch und die Überlegung, wenn es irgendwann vielleicht einmal zur Wiedervereinigung kommt, dann diese sogenannte DMZ, demilitarisierte Zone, auch als Art grünes Band, als Nationalpark oder ähnliches auszuweisen. Und da sind die sehr gespannt auf unsere Ergebnisse, wie ist das bei uns gelaufen und was können sie für Korea lernen.
Werden Sie das vielleicht noch erleben, nachdem Sie ja schon gesagt haben, Sie haben damals nicht gedacht, dass die deutsch-deutsche Grenze jemals offen sein wird?
Also Korea ist jetzt seit 70 Jahren getrennt. Das heißt, dass die Generation, die sie noch gekannt hat, nicht mehr existiert. Die Schwierigkeiten dort sind sicher größer als bei der Wiedervereinigung in Deutschland. Ich wünsche es meinen koreanischen Freunden von Herzen, dass sie auch mal dieses Glück einer Wiedervereinigung spüren können und erleben können. Aber ich bin ja seit 2005 jetzt in Korea. Es wechselt alle paar Jahre auf und ab. Und zeitlang gibt es wieder Hoffnung, 1-2 Jahre. Und dann kommt wieder ein Rückfall und Schießereien an der Grenze und Ähnliches. Ich muss immer bedenken, die beiden Staaten hatten einen innerkoreanischen Krieg, was es bei uns Gott sei Dank nie gab. Und ja, viel Bangen dabei, aber auch durchaus Hoffnung.
Haben Sie da auch manchmal das Gefühl, das ist eine Sisyphusarbeit, darüber zu fliegen, über Dinge zu reden, die im Grunde ja noch gar nicht anstehen?
Es gibt in Südkorea und ich denke auch in vielen Teilen Nordkoreas immer noch und trotz allem einen wirklich inständigen Wunsch, dass dieses Land mal wieder zusammenfindet. Und ich finde es auch wirklich toll und großartig, dass in Südkorea Universitäten, Ministerien, Naturschutzverbände jetzt einfach schon kartieren, erheben, planen und dass die halt vielleicht einfach für den Fall der Fälle dann besser vorbereitet sind, dass es nicht unbedingt 30 Jahre dauert, bis so eine Struktur erhalten werden kann.
Auch wenn es vielleicht noch ein bisschen dauert, bis es spruchreif werden kann. Nehmen Sie uns doch einmal noch mit nach Südkorea im Hinblick auf die Alltagskultur dort.
Also ich bin persönlich sehr gerne in Südkorea. Das hat auch damit zu tun, dass dort das Essen zum einen vorzüglich ist, frisch zubereitet und so, mit sehr vielen pflanzlichen Produkten, die wir gar nicht kennen. Zum Beispiel eine Farnart, die dort zubereitet ist, die hervorragend schmeckt. Oder auch Algen und Ähnliches. Es ist ja von Meeren auf 3 Seiten umgeben, Südkorea. Und es ist extrem scharf. Ich persönlich mag das. Also von daher Kimchi zum Beispiel, das ist verschiedene Kohlarten, aber wirklich schon verdammt gut gewürzt und sehr, sehr scharf. Ich persönlich mag das. Ich tue mir schwer, eine ganze Nation irgendwie so mit ein paar kurzen Worten zu qualifizieren. Aber was uns schon, denke ich, ein Stück weit in der Kommunikation entgegenkommt, Koreaner gelten ein Stück weit als die Deutschen Asiens, also sehr pflichtbewusst, sehr korrekt, sehr pünktlich und durchaus zielgerichtet in dem, was sie wollen. Also von daher, ich denke, Deutsche und Koreaner kommen ganz gut miteinander aus.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Anja Scheifinger im Gespräch mit
Kai Frobel. Liebt die gestreifte Quelljungfer.
Was sagt denn Ihre Frau dazu, dass Sie mehrere Lieben haben?
Also sie hat ja gewusst, auf was sie sich einlässt. Wir hatten uns ja ein paar Jahre vorher schon im Naturschutz kennengelernt und sie wusste, dass ich gerne meine Freizeit irgendwo draußen an Quellen oder Bächen und Ähnlichem verbringe, auch um nach Libellen zu schauen.
Verbringen Sie dann mehr Zeit mit der gestreiften Quelljungfer oder mit Ihrer Frau?
Es gibt Phasen, vor allen Dingen so zwischen Mai und Juli, wo diese Libellenart, das ist eine hochbedrohte Art, tatsächlich auch fliegt und wo ich dann schon sehr viel Freizeit dafür investiere am Wochenende. Ja.
Und was gefällt Ihnen so an der gestreiften Quelljungfer? Ich finde den Namen so wunderschön, deswegen muss ich ihn ständig sagen.
Es ist auch eine wunderschöne Libelle, ist eine der größten, die es bei uns gibt. Der Körper ist schwarz gefärbt, aber mit goldgelbem Ring. Also eine hochattraktive Libellenart, gleichzeitig eine, die hoch bedroht ist, weil sie fliegt nur in Quellen und Quellbächen. Und da, wo ich jetzt wohne, die Hersbrucker Alb, sehr quellenreiches Gebiet, eines der größten Vorkommen der Art in Deutschland. Und das Problem ist, dass die Quellen austrocknen. In dem Jahr sind im Hersbrucker Alb ein Drittel der Quellen völlig trocken. Und das ist natürlich das Aus dann auch für diese hochspezialisierte Libellenart. Und da zu erfassen, wie geht diese Art vielleicht mit diesen Trockenfallen von Quellen um? Hat sie Überlebensstrategien oder nicht? Das ist auch wissenschaftlich hochspannend.
Ist dann im Grunde genommen die Libelle auch mit Schuld daran, dass sie von Oberfranken irgendwann nach Mittelfranken gezogen sind, eben in die Hersbrucker Alb?
Nun, ich war ja seit den 80er Jahren beim Bund Naturschutz hier in Nürnberg tätig, in der Landesfachgeschäftsstelle. Von daher hatte ich schon immer den Wohnsitz hier in Nürnberg. Aber dann mit der Heirat 2001 haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, wo wir uns dann zusammen letztendlich auch ein Haus gekauft haben. Und da war eine sehr bewusste Entscheidung in den Osten von Nürnberg, weil einfach landschaftlich diese Hersbrucker oder Fränkische Schweiz wirklich ein ganz tolles Gebiet ist.
Und so weit haben Sie es dann auch nicht zur Uni Bayreuth, wo Sie als Professor tätig sind. Ist eigentlich da das grüne Band auch Thema, wenn Sie lehren?
Da geht es halt wirklich um angewandte Fragen des Naturschutzes. Wie erlebt man sowas in der Praxis? Ja, und ich erlaube mir gut 2 Stunden Vorlesung auch nur über das grüne Band. Das kommt dann auch sehr gut an, weil die Zuhörerinnen und Zuhörer einfach merken, okay, das kommt A von Herzen und B alles selbst erlebt und mitgestaltet. Was mir aber auch sehr viel Freude macht, weil man dadurch einfach mit Menschen um die 20, sage ich jetzt mal grob, zusammenkommt, also einer ganz anderen Generation, jüngeren Generation und einfach auch über die vielen Jahre der Vorlesung mitkriegt, wie sind die gerade drauf, was interessiert die, was bewegt die. Sicher zunehmend auch globale Naturschutzkrisen oder gerade die Klimakrise. Und dieser Kontakt, den finde ich unheimlich wertvoll.
Das heißt, Sie lernen von denen genauso wie umgekehrt?
Ja, definitiv.
Was denn?
Also gerade was in den letzten Jahren spürbar war, die sich ja global verschärfenden Krisen, dass viele natürlich auch große Sorgen haben, wo taumelt diese Welt hin, gerade auch im ökologischen Bereich. Und viele der Studentinnen vor allen Dingen, das ist sehr auffallend, mit großer Sorge, aber deswegen auch mit unheimlichem Engagement studieren. Auffallend ist auch, dass im Naturschutz der gesamte Nachwuchs mittlerweile weiblich dominiert ist. Das ist für den deutschen Naturschutz, der lange Männer geprägt war, auch eine sehr gute Entwicklung. Und das kriege ich auch an der Uni sehr hautnah mit.
Mit dem grünen Band, dessen Mitinitiator Sie waren, ist ja der Spruch von Willy Brandt, es wächst zusammen, was zusammengehört, im Grunde genommen buchstäblich wahr geworden. Ich habe mich aber auch gefragt, unterstreicht das grüne Band nicht auch und manifestiert diese Grenze?
Ganz im Gegenteil, ich sehe es anders. Das grüne Band ist eben nicht nur ein Naturschutzprojekt, sondern gerade für mich, der direkt dort aufgewachsen ist, hat das grüne Band eine zweite Funktion. Es ist schlicht und einfach ein lebendiges ökologisches Denkmal für die jüngste deutsche Geschichte und für die Wiedervereinigung. Heute ist es eine friedliche Spur in der Landschaft, wo man schon genau hingucken muss, dass da früher überhaupt mal die Grenze war. Es sind ja im Regelfall keine Anlagen mehr vor Ort zu sehen. Eine friedliche Spur in der Landschaft, die aber auch eine jüngere Generation, auch zum Beispiel meiner Tochter, die das Gott sei Dank nicht miterleben musste, klar macht, in welcher Länge, 1400 Kilometer, in welcher Breite ging dieser unglaubliche Riss einmal durch dieses Land. Und von daher ist das Grüne Band wirklich Erinnerungslandschaft im besten Sinne und eine Erinnerungslandschaft, die auch zunehmend von Wanderern, von Touristen, von Reitern, von Radfahrern ganz gezielt deswegen erlebt wird.
Ja, und Sie selber haben ja auch eingangs gesagt, Sie würden es eigentlich auch gerne mal komplett abwandern. In 2 Jahren gehen Sie in Rente, da sind Sie dann 63. Werden Sie es tun?
Zum Entsetzen meiner Arbeitgeber habe ich das tatsächlich vor. Also ich werde auf keinen Fall völlig aussteigen. Also Grünes Band werde ich sicher weiter betreuen, auch ein paar andere Dinge. Aber so die normale Tagesarbeit, die würde ich dann schon gerne beenden wollen, um zum Beispiel auch das Grüne Band mal in aller Ruhe zu erleben. Aber ich habe viele Tier- und Pflanzenarten auch als Kind schon erfasst und mich reizt es unheimlich im Coburger Raum oder in der Habsburger Schweiz. Einfach nach 40 Jahren mal nachzugucken, was hat sich denn geändert, wie hat sich das entwickelt. Ich habe Greifvögel untersucht, ich habe Amphibien untersucht, Libellenarten. Und dafür möchte ich mir einfach Zeit nehmen. Und ab einem gewissen Alter ist es dann vielleicht mit 68, 70 auch nicht mehr möglich, mal auf den Baum zu steigen, um nach einem Greifvogelnest zu gucken. Also da gibt es eine begrenzte Zeitspanne und die möchte ich sinnvoll nutzen.
Aber ich höre schon, der Enthusiasmus, den Sie vorhin Ihren Studierenden zugeschrieben haben, den haben Sie auch immer noch.
Ich hoffe, ja. Also das ist aber auch was für Naturschützer und gerade auch die Aktiven im Bund Naturschutz, denke ich, ein Kennzeichen ist, dicke Bretter bohren. Manchmal dauert es wirklich lange, beim Grünen Band 3 Jahrzehnte. Und trotz allen Negativen, was wir erleben müssen, Naturschützer sind ein Stück weit auch pathologische Optimisten.
1:1 der Talk zum Tag der Deutschen Einheit. Und Sie, Herr Frobel, Sie praktizieren diese Einheit seit fast 20 Jahren, denn Sie sind verheiratet mit einer Brandenburgerin. Haben Sie einen Tipp, wie das miteinander gelingen kann?
Also es gibt ja Gott sei Dank eine ganze Reihe von Ost-West-Ehen, allerdings statistisch eher Ostfrauen mit Westmännern, das ist auch bekannt. Und die Kombination brandenburgische Tugenden und Gründlichkeit und preußische Korrektheit doch ein Stück weit. Ich glaube, da hat meine Frau mehr geleistet als ich, denn sie hat sich wirklich hervorragend hier in Franken eingelebt und ist heute auch vor Ort. Wenn wir gemeinsam durch Habsburg schlendern, definitiv diejenige, die bekannter ist, weil sie die Ortsgruppe vom Bund Naturschutz in Habsburg leitet. Das hat offenbar ganz gut geklappt als Brandenburger in Franken.
Jetzt muss ich trotzdem noch mal fragen, noch ein Tipp?
Ja, das muss jede Ehe natürlich für sich entscheiden, aber in diesem speziellen Fall Ost-West-Hintergrund ist es einfach auch wichtig zu akzeptieren, auch zu respektieren, dass jemand halt auch Jahrzehnte in einem anderen System aufgewachsen ist, mit Jugendweihe und speziellen Studienbedingungen und Ähnlichem. Und diese Vita von Menschen, die in östlichen Bundesländern aufgewachsen sind, einfach viel ernster zu nehmen, auch zu honorieren die jeweilige Lebensleistung und nicht mit diesem überheblichen Westblick zu kommen. Ich glaube, das ist was sehr Wichtiges.
Dann bedanke ich mich ganz, ganz herzlich für Ihre Zeit, Kai Frobel, und danke fürs Kommen.
Danke Ihnen.